Weil du hast das heute Morgen ja auch schon so gut gemacht. Geschenke nimmst du gern an, habe ich heute Morgen festgestellt.
Vor allem die flüssigen.
Und mir wurde gerade versteckt mitgeteilt, dass unsere Tochtergemeinde in Dortmund-West heute Nachmittag hier auch nicht einfach nur Gast sein möchte, sondern offensichtlich sich auch noch irgendwo hier in einem Geschenk bei uns verewigen möchte bei dieser 100-Jahr-Feier. Und da würde ich doch jetzt den oder diejenige, die das machen möchte, nach vorne bitten und du wirst es sicherlich annehmen.
Hey, was wird das?
Nimm ruhig.
Jetzt bin ich ja gespannt. Du hattest mich schon darauf vorbereitet.
Genau.
Ganz kurz. Okay.
Also wir freuen uns total, hier zu sein. Wir haben ganz, ganz viele emotionale Momente erlebt, weil wir 25 Jahre von den 100 miterlebt haben mit euch. Und wir sind delegiert worden von Dortmund West, hierher zu kommen. Und die anderen sind alle nicht da, weil unsere kleine Gemeinde Gottesdienst feiert, ganz normal heute, weil da auch ganz viele hinkommen, die mit Körne nichts zu tun haben. Deswegen haben wir beschlossen, nicht geschlossen hierher zu kommen, was auch nicht eine Riesenmenge gewesen wäre. und wir wollten euch gerne ein Geschenk überreichen, offiziell jetzt von Dortmund West. Und zwar haben wir gehört, dass ihr euch eine Kaffeemaschine wünscht, eine neue. Und da haben wir eine kleine finanzielle Spritze da reingetan und hier ein symbolisches Paket Kaffee. Also, wir freuen uns sehr, wir beglückwünschen euch, das steht dann auch nochmal in der Karte. Wir haben auch ins Gästebuch eingeschrieben, auch unsere ganz persönliche Geschichte steht da so drin, weil wir all unsere drei Kinder hier bekommen haben. Wir wurden von Julius zu mir getraut, also wir verbinden wirklich ganz viel mit dieser Gemeinde. Und also feiert noch schön und wir fühlen uns sehr verbunden.
Ja, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für das nette Geschenk. Es geht doch irgendwie immer um Getränke, ne? Also am Ende ist das dann auch wieder flüssig und die Gemeinde kann es mitgenießen. Das ist originell. Schön, danke dafür.
Gerne. Ja, was könnte dazu besser passen als das nächste Lied? Auch ein älteres Lied, aber das zum Freuen anregt. Kommt, stimmet alle jubelnd ein.
Ihr dürft ruhig euch wieder dazu erheben. Aufstehen.
Thank you.
wir möchten euch alle jetzt einladen, ja, ein paar Leuten aus unserer Gemeinde zuzuhören, die einfach wirklich ganz viel zu erzählen haben. Die haben so viel zu erzählen. Ich glaube, da könnten wir wirklich, ja, einen ganzen Monat hier sitzen und zuhören. Wir haben das ein bisschen gebündelt, weil wir euch das nicht zumuten wollen, so lange wirklich hier zu bleiben. Aber ich glaube, dass das eine ganz tolle Sache wird. Und ich habe einen Vers in der Bibel dazu gefunden, der steht in 5. Mose 32, Vers 7. Da steht: Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir es verkünden. Deine Ältesten, die werden dir es sagen. Und ich freue mich so, dass wir das einfach jetzt tun können, dass wir ja vielleicht nicht unsere eigenen Väter fragen können, aber doch zumindest ja, Älteste, die früher Älteste waren in unserer Gemeinde, und ihre Frauen. Und ich glaube zwar auch, dass nicht nur die Ältesten viel zu erzählen hätten, sondern andere, aber heute, das ist Zufall, waren es jetzt auch gerade Älteste und ihre Frauen. Und wir möchten zu Anfang jetzt einfach Ehepaar Quiring nach vorne bitten und freuen uns, dass Sie diesen Dienst wahrnehmen.
Darf ich euch das geben, dass Sie das Mikro geben?
Nehmen Sie das Mikro direkt.
Ja, liebe Quirings, ich freue mich ganz besonders nach dem super schönen Nachmittag, den wir mit euch verbringen durften, wo wir uns auf diesen Tag hier heute vorbereitet haben, dass wir hier jetzt so stehen können und uns einfach an Dingen hier erfreuen können, die Sie hier in der Gemeinde hier erlebt haben. Und Herr Quiring, bei Ihnen habe ich, als wir bei Ihnen zu Besuch waren, mich an der Zahl 53 so gefreut, weil ich mir überlegt habe, Mensch, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, wie man mir ansieht, aber 53 bin ich immer noch nicht, und Sie sind 53 Jahre Mitglied hier in der FEG Dortmund.
So ist es.
Das heißt, Sie haben auch mehr als die Hälfte dieser 100 Jahre hier miterlebt, und ich frage mich, oder ich freue mich einfach darüber, was das für ein Geschenk ist, wenn man mehr als ein halbes Jahrhundert Gemeinde seine Heimat nennen kann. Als Sie 1959 hier in die Gemeinde kamen, da kamen Sie aus Darmstadt als junger Student, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Ich kam von Amsterdam.
Ja, vielleicht erzählen Sie einfach mal, wie das so war, was Sie hier angetroffen haben, wo Sie hingekommen sind.
Ja, ich bin dann im Frühjahr 59 hier nach Dortmund gekommen und habe dann den damaligen Gemeindeältesten Julius Menn aufgesucht, und der sagte mir dann auch, wo die Gemeinde ihre Heimat hat. Man muss dazu sagen, dass die Gemeinde in 1942 ihren letzten Pastor abgeben musste und hatte bis 1963 keinen eigenen Pastor gehabt. Die Hauptverantwortung lag damals im Wesentlichen bei dem Gemeindeältesten, wie er hieß, und das war ein Julius Menn.
Das heißt also, es gab keinen, der fest gepredigt hat, Sie mussten selbst predigen, oder wie ist das gelaufen?
Es wurde regelmäßig ein Pastor von außerhalb eingeladen, oder aber es wurde selbst gepredigt.
Und das klappte immer, oder gab es da auch mal Probleme?
Es gab auch Probleme. Ich weiß noch, wir waren ja damals hier am Bertelshof in einer Baracke, und neben der Baracke war noch mal ein kleiner Schuppen, da lag das Brennholz und die Briketts für den Ofen. Und manchmal war uns, wir begannen damals den Gottesdienst um 9:30, war niemand da, der Prediger war nicht bestellt oder er kam nicht. Und dann um so 9:40, wenn die Gemeinde anfing unruhig zu werden, dann ging der Gemeindeälteste Julius Wenn von vorne durch die Reihen und nahm sich ein paar Männer mit. Und dann gingen wir nebenan in den Schuppen und standen dann zwischen Weinholz und Briketts und haben gebetet, dass der Herr doch Gnade schenkt zu einem Gottesdienst.
Aha.
Und dann wurde der aus dem Stegreif gehalten.
Ja, apropos Baracke, das hört sich ja jetzt schon auch nicht so gemütlich an, aber ich nehme an, das war ein intaktes Gebäude, oder gab es da irgendwie auch schon mal Probleme am Gebäude selbst vielleicht?
Es war eine Baracke, aber es war Eigentum der Gemeinde auf einem gepachteten Grundstück. Und wir hatten einmal den damaligen Schriftleiter vom Gärtner, also heute Christian Heute, zu Besuch. Und ich hatte ihn gebracht, und als er vor der Baracke stand, da sagte er zu uns: Brüder, ich sehe, dass ihr hier vor den Toren der Stadt die Schmach Christi tragen müsst.
Ja.
Ich kann vielleicht was zum Dach sagen.
Ja, genau.
Ich kann vielleicht was zum Dach sagen. Das war undicht. Und wenn es regnete, dann standen da so 4 Eimer, damals noch so ein bisschen mehr Blechemaille. Und dann ging das immer ping-pong, bang-pong.
Das haben wir es doch da gut. Hier regnet zum Glück nicht rein. Was gab es denn noch für Veranstaltungen damals so? Es gab den Gottesdienst, das haben wir gehört.
Es gab eine Bibelstunde, mittwochsabends. Ja. Und dann hatte die Gemeinde einen Chor, der regelmäßig übte. Aber dazu kann ich nichts sagen, wir beide gehörten nicht zum Chor.
Nicht so, ja. Trotz so guter
aber
Stimmen.
Aber du sagst du dann von 60 Sonntagsschule.
Ach so, nee, das fragen Sie erst mal.
Ja, Sonntagsschule, Stichwort fiel gerade schon. Da hattest du, glaube ich, so deine ersten Erfahrungen. Wie waren die? Die werden ja etwas anders gewesen sein, als heute die Sonntagsschule ist.
Ja, eigentlich war Hans Vogt damals der Leiter der Sonntagsschule, aber die Männer, das kommt nachher noch, die waren immer abends am Bau. Das kommt noch. Mhm. Und dadurch gab es auch keine Sonntagsschule, und ich kam dann als junge Frau, jung verheiratet, als jüngstes Mitglied der Gemeinde dann hier in Dortmund an. Und dann hat man mir so verschiedene Aufgaben gegeben. So Jugendstunde mal halten. Und Wilhelmine sagte, wenn du mit mir die Sonntagsschule machst, Wilhelmine Vogt, dann mache ich mit. Dann haben wir angefangen, und wir können ja mal einen kleinen Blick drauf werfen. Mein Mann und ich, wir haben dann Flanellbilder ausgeschnitten, aufgeklebt und haben dann über Mose die Geschichte den Kindern von Körner erzählt. Und wir müssen sagen, damals brauchte man gar nicht groß die Werbetrommel zu rühren. Da kamen einfach Kinder an. Und das fand ich einfach ganz toll. Und was ich auch noch toll finde, dass man heute, in der Sonntagsschule wurden dann diese Flanellbilder von, ich glaube aus der ganzen Bibel wurden da Bilder ausgeschnitten und gemacht. Und dass die heute ab und zu noch verwendet werden, das finde ich enorm toll.
Und das Gute dabei ist ja, es gibt genug von diesen Flanellbildern. Ich habe mir eben eine Kiste zeigen lassen, aus der hervorging, wie viele damals ausgeschnitten wurden.
Nee, aber das kam dann später. Ach, das wurde dann Ulrike Vogt und alle, wer dann da alles mitgewirkt hat, die dann alle da rumgeschnippelt und gemacht haben. Ja. Nicht? Also wir fingen mal damit an.
Auf jeden Fall gibt es inzwischen kistenweise dieser Bilder, die alle in Handarbeit selbst ausgeschnitten wurden. Vielen Dank dafür.
Ja, vielleicht kann ich noch kurz sagen, es gab dann auch noch eine Frauenstunde von meistens doch recht älteren Frauen besucht. Und eigentlich erst als wir in der Arnstraße waren, begann die dann wieder richtig. Und da kann ich vielleicht nachher noch was zu sagen.
Apropos Arnstraße, gutes Stichwort. Es ist ja dann offensichtlich zu einem Umzug gekommen. Der hatte natürlich eine Vorgeschichte, und da würde ich Sie bitten, noch mal ein bisschen zu erzählen, wie es denn dazu gekommen ist, dass es dann einen Umzug gab und was da so für besondere Ereignisse vielleicht mal stattgefunden haben.
Ja, dieser Gemeindeälteste Julius Mann, der hatte schon seit Jahren gesucht nach einem Haus oder nach einem Grundstück, und ich hatte dann eines Morgens in der Zeitung eine Annonce gefunden, ein halbwegs zerstörtes Haus oder zumindest ein stark beschädigtes Haus in der Arnstraße, und habe ihn daraufhin sofort angerufen, und dann sagt er, komm, wir gehen gerade mal dahin. Und dann sind wir auch dort in die Arnstraße gegangen, und dann sagte er zu mir, hier vor dem Haus habe ich schon einige Male gestanden und gebetet und gefragt, Herr, ist das vielleicht mal eine Möglichkeit für uns? Und wir sind dann der Sache nachgegangen. Das Haus gehörte zu der Zeit einer Tanzschule, die Zwischenwände in den unteren Räumen ausgerissen hatten, und das war für uns später von Vorteil, schon die Träger eingezogen, die da natürlich die ganze Last abfingen. Und die konnten dann nicht weiter bezahlen, die mussten Insolvenz anmelden und mussten das jetzt verkaufen. Und dann bin ich mit diesem Julius Mann mal nach Applerbeck zu einem Notar gefahren und da trafen wir dann auch den Eigentümer. Und dann bat uns der Notar mal für einen Augenblick raus und der Herr war noch etwas mit dem Herrn zu besprechen. Und dann hinterher, als wir wieder drin waren, sagte er uns, das ist gar nicht der Eigentümer, sondern der Eigentümer ist eine Frau, mit der dieser Mann zusammenlebt. Aber das Haus steht auf den Namen der Frau. Und naja gut, die Sache lief dann. Es gab dann in Witten noch die sogenannte Immobiliengesellschaft, die wir dann eingeschaltet haben vom Bund und die uns dann geholfen haben, dieses Projekt zu kaufen. Der Kaufpreis lag damals bei 70.000 D-Mark.
Aber so richtig wollte die Frau doch erst nicht verkaufen.
Nee, das war eine andere Geschichte. Wir fingen dann an, umzubauen. Und nach kurzer Zeit legte die Stadt Dortmund uns den Bau still, weil wir den Bauschein nicht hatten. Den hat sie zurückgehalten. Und das hatten wir zunächst nicht gemerkt. Inzwischen war aber allerdings auch ein Wechsel. Der Julius Mann ist dann in Ruhestand gegangen und weggezogen. Und dann hat ein Wechsel in der Gemeindeleitung stattgefunden. Und dann ist Walter Freudewald und ich sind dann zu dieser Frau hingegangen und haben um diesen Bauschein gebeten. Und den wollte sie uns nicht rausrücken. Und das war an dem Nachmittag eine ziemlich lange, zähe Verhandlung, bis sie dann glaubte, uns einen Vorschlag machen zu können, dass die Gemeinde zu ihr in die Tanzstunde ginge, dann würde sie uns den Schein geben.
Also die Gemeinde sollte in der Tanzschule tanzen.
Die Gemeinde sollte dort tanzen lernen, ja. Und da haben wir gesagt, das ginge nicht. Erstens mal bestand die Gemeinde größtenteils aus alten Leuten. Und außerdem wäre das nicht unsere Sache, da in die Tanzschule zu gehen. Ja, also dann bekämen wir auch den Bauschein nicht. Und dann haben wir ihr schließlich den Vorschlag gemacht, für den Fall, dass jemand aus der Gemeinde tanzen lernen möchte, dann ging er zu ihr. Und daraufhin bekamen wir den Schein.
Und dann hat das mit dem Schein geklappt. Dann
gab's ja, dann konnten wir weiterbauen.
Ja, Gott geht manchmal eigenartige Wege, aber auch diese Wege hat er offensichtlich die Gemeinde geführt. Ja, dann haben Sie gerade schon vom Bau gesprochen. Wie hat sich der Bau denn abgespielt, Anneliese? Ich glaube, da seid ihr Frauen auch von betroffen gewesen.
Ja, das war sehr stark so. Als wir kamen nach Dortmund, dann sagte mein Mann, ach, wir sind schon sehr weit gekommen. Er war also schon vor mir in Dortmund nach unserer Hochzeit. Und ich gehe dann da in die Arndtstraße, die Treppen hoch und schaute teilweise zum Himmel raus. Ich dachte, ihr seid aber schon weit gekommen. Da war ich ja auch richtig etwas enttäuscht. Ja. Und dann ging das los. Die Männer, und das muss man sagen, wahre Liebe fand ich das, die haben jeden Abend in der Woche, bald mindestens anderthalb Jahre oder ein Dreiviertel, haben die da gearbeitet und dieses Haus wieder instand gebracht. Also auch schwere Dinge, Balken eingezogen und Dach und also alles Mögliche. Und ich fand das, also das hat mir imponiert, dass so eine wirkliche Liebe zu Jesus und zu anderen Menschen, dass man so ein Gemeindehaus ausbauen wollte. Was ich natürlich auch, die Frauen haben natürlich auch gesagt, wir haben gar nichts mehr von unseren Männern. Wenn die dann abends schließlich nach Hause kamen, dann sind sie müde. Ja, also es war für Männer und Frauen, war es Verzicht und Opfer. Mhm. Aber es hat sich auch gelohnt. Ne? Ja, Familien, auch Opfer.
Genau. Aber auch ihr Frauen, insbesondere ja. Du, ihr habt doch mitgeholfen. Du hast erzählt von einer Tätigkeit, die du übernommen
ja,
hast.
Ja, gut, also wir Frauen haben dann so Schutt rausgetragen und so Reinigungsgeschichten. Und ich wollte dann auch mal meinen Mann sehen und dann nur mithelfen. Und dann hatte ich ein ganzes Kästchen krummer, langer Nägel gehabt. Und die musste ich dann gerade klopfen. Und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, also ich war Studentin, also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Wurde auch ein bisschen ausgelacht, aber was macht man nicht alles, ne? Und vor allen Dingen, die Lieben hatten wirklich wenig Geld. Man musste überall sparen und sparen. Und dadurch wurden auch diese Nägel dann wieder verwendet. Ja,
Ja, ich möchte euch ganz herzlich danken für diesen ersten Eindruck, den wir bekommen haben. Ich denke, für die Gemeinde ist deutlich, dass das nicht nur wahre Liebe war, die von den Gemeindemitgliedern ausging, sondern dass all dies dann wirklich auch nur möglich war, weil Gott seine Hände mit im Spiel hatte und weil Gott letztendlich derjenige war, der die Unterstützung geschenkt hat, auch Aufgaben, die man vielleicht noch nie gemacht hat, plötzlich tun zu können. Herzlichen Dank euch beiden.
Eine ganz kurze Frage habe ich noch an euch. Wir haben ja die Stühle hier extra hingestellt. Auf welchen Stuhl würdet ihr euch als erstes setzen? Was entspricht so euren Anfangszeiten in der Gemeinde? Könnt ihr das auch sagen?
Der. Der Stuhl.
Die da nicht stehen. Genau, die wir nicht haben. Aber ich
die kamen in der Anstraße dazu. Und die kamen dazu, dass wir in der Anstraße Jahre später renoviert haben.
Also da sagen uns Stimmen, dass diese Stühle auch schon in der Baracke standen, aber so roh, ohne Auflage.
Das kam dann in der Anstraße.
Und in der Anstraße wurde dann ein bisschen...
Wir haben diesen Typ Stühle, aber viel älter, die gab es in der Baracke. Und als wir in die Anstraße zogen, wurden hier neue Stühle angeschafft.
Als wir in die Anstraße zogen, wurden dieser Typ Stühle neu angeschafft. Und später, einige Jahre später, haben wir in der Anstraße renoviert, neuen Boden eingezogen und dann kamen die Stühle. Also die sind auch aus der Anstraße.
Und diese Kissen waren in Rot und Grün in der Anstraße. Ein bisschen komisch, aber...
Also in Rot und Grün. Aber trotzdem, auf jeden Fall, Dankeschön.
Ja. Ja, wir können so ein bisschen nahtlos anschließen an die Zeit und da würde ich jetzt die Gisela und den Helmut Adelsberger einfach nach vorne bitten, die uns vielleicht auch jetzt zuerst mal den ersten Stuhl zeigen, den Sie kennengelernt haben. Ich nehme an, das werden dieselben Stühle gewesen sein.
Zu den Stühlen gab es einen kleinen Gemeindeknatsch. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber die wurden angeschafft zu unserer Zeit.
Ein bisschen näher.
So. Noch mehr? Oder ist das gar nicht an?
Vielleicht wieder aus?
Ist es aus?
Nein,
jetzt ist gut.
Ja, liebe Gisela, lieber Helmut, danke, dass auch ihr euch bereit erklärt habt, uns so ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Ich habe so in Erinnerung, in der Vorbereitung habt ihr so einen Slogan, sage ich jetzt mal, ins Gespräch gebracht. Gebet und Wunder habe ich den mal genannt oder habe es aufgeschrieben. Für euch hat das eine ganz entscheidende Rolle in eurem Gemeindeleben in der FEG gespielt. Was könnt ihr uns dazu sagen?
Das war eine der entscheidendsten Prägungen, die ich in der Arnstraße erlebt habe. Wir sind ja 1974 in die Arnstraße gekommen und wir haben die Gemeinde sehr positiv erlebt. Es waren nicht viele da, es war ein Häufchen von ungefähr 60 Personen, wenn ich mich recht erinnere. Und es gab wenig Wachstum und da änderte sich etwas ganz schlagartig dran. Ungefähr 1984 war das.
Da habt ihr das Gebet neu entdeckt, kann man das so sagen? Oder wurde es intensiver?
Also heute Morgen in der Predigt, da wurde mir deutlich, was da überhaupt passierte. Nämlich, dass Gebet in der Gemeinde als Beziehungspflege zum Herrn verstanden wurde. Es gab da etliche Predigten und Predigtreihen über das Gebet. Und der damalige Pastor Julius Zwomühl ermutigte auf seine Art sehr intensiv zu beten. Es entstanden plötzlich Gebetskreise. Ich kann mich erinnern, dass man sich ja auch in seiner Wohnung traf. Vielleicht kannst du mal was dazu sagen.
Ich glaube, es war fast an jedem Morgen in der Woche, dass sich zwischen 6 und 8 Uhr dort Leute zum Beten trafen. Und ich habe mal einmal von Helga Zwomühl den Satz gehört: Gisela, ich weiß gar nicht, wie ich morgens ins Badezimmer kommen soll. Immer sind fremde Leute in unserer Wohnung zum Beten.
Aber ihr durftet dann auch erleben, dass Gott Gebet erhört hat.
Nicht nur das, sondern es wurde auch angeregt, damals durch den Walter Quiring, dass wir als Leitungskreis, oder dass der Leitungskreis sich wöchentlich traf zum Gebet morgens. Das Gebet wurde, ich sag mal, Mittelpunkt der Gemeinde. Das Gebet wurde prägend für jeden, der kam. Das Gebet war eine Säule des Gemeindelebens. was es davor meiner Meinung nach und vielleicht auch danach in der Form nicht mehr gegeben hatte. Es war für die ganze Gemeinde eine Erfahrung von großartigen Sachen. Wir hatten natürlich für die Dinge gebetet, zunächst mal, die uns vor Augen lagen, Gemeindewachstum. Uns fehlten Musiker. Wenn ich heute sehe, welche Fülle an tollen Musikern hier sich herumtummelt, das war damals absolut undenkbar. Wir hatten wenig Familien mit Kindern. Waren wir die einzigen? Nee, mit Bernds und...
Ja, das war aber fast das
was. Ja, es war also wirklich wenig da. Also beteten wir für Familien mit Kindern. Und Gott hat uns Wunder erleben lassen, nicht von heute auf morgen, aber innerhalb von Monaten, also nicht von Jahren, innerhalb von Monaten, dass sich da was tat, oder?
Ja, das war so. Und es war schon vor der Zeit von Julius Zurmühl so, dass die Kleinkindbetreuung in der Pastorenwohnung stattfand, weil die Möglichkeiten anders zu schwierig waren. Und ich möchte eine Sache erzählen, das war mein ganz persönliches Erlebnis mit Raumenge, als die Gemeinde dann auch durch die Familien mit Kindern sehr viel größer wurde. Ich war oben bei Julius in der Wohnung, in der schönen Essdiele, die mit einer Textiltapete an den Wänden verziert war. Und ich hatte nicht mit einmal drei kleine Kinder, sondern 5 oder 7. Wir haben gebastelt und gefaltet und ich natürlich eifrig mit dabei. Mit einmal gab es in einer Ecke großes Geschrei. Ich gucke, ich sehe einen kleinen Knirps da stehen mit Wachsmalkreide, dicke schwarze Striche an die schöne Textiltapete machen. Und dann habe ich die Liebe unter Geschwistern erfahren. Es ist nie ein böses Wort darüber gefallen. Nachdem ich noch zweimal gesagt habe, es tät mir so schrecklich leid, wurde mir gesagt, für sie wäre es vergessen und sie wollten kein Wort mehr davon hören. Und das hat mir sehr gut getan.
Und das ist ja so, wenn man so etwas erlebt, dass Gott Gebet erhört, dass das erstmal wieder andere zum Gebet motiviert. Und zum Zweiten auch andere Gebetsanliegen wieder nach sich zieht. Denn ihr könnt euch vorstellen, was passierte denn, wenn Musiker kamen, wenn junge Familien mit Kindern kamen. Man hatte keinen Platz mehr. Und das war das Problem. Also mussten wir für ein neues Haus beten. Die Gebetsanliegen änderten sich. Die Gebetskreise wurden zum Teil kräftiger besucht. Wir hatten auch eine, ich meine, monatliche Gebetsstunde, Walter, ist das so? Einmal mittwochs. Und es gab also Gebetsstunden, da waren bis zu 30 Leute da, bei damals der kleinen Gemeinde war das eine Menge.
Das hört sich wirklich, ja, toll an, was da auch passiert ist. Ich denke, ja, das ermutigt einfach auch. Aber gab es in dieser ganzen Zeit vielleicht auch mal Probleme oder so Krisenzeiten? Habt ihr das auch erlebt?
Nee.
Toll.
Wir sind ja 74 gekommen und da hat man schon gemerkt, dass irgendwas stimmte nicht. Es gab mehr oder weniger zwei Gruppen in der Gemeinde, wenn ich das mal so sagen darf. Unterschiedlich geprägte Leute vielleicht auch, mit unterschiedlichem Hintergrund. Und man merkte, wenn irgendwelche Fragen in der Gemeinde dastanden, dass die Gruppierungen sich immer sehr, sehr schnell wieder fanden. Die richtigen großen Probleme, die kamen auf, wie bei anderen Gemeinden auch, mit der Frage nach den sogenannten besonderen Geistesgaben. Das war 1986, 87, 88 in der Zeit. Die große Krise folgte dann darauf. Und ich kann mich erinnern, dass Walter und ich, wir sind oft jeden Tag in der Woche oder fast jeden Tag in der Woche irgendwo gewesen zu Gesprächen. Es war irgendwo Ende mit dem Diskutieren. Wir hatten Pro und Contra und alles Mögliche in die Gemeinde eingeladen. Es war da eigentlich keine Lösung zu finden. Warum? Weil Misstrauen herrschte. Irgendwo herrschte Misstrauen dem Leitungskreis gegenüber, den anderen gegenüber. Und so verließen nach und nach bis zu 30 Leute die Gemeinde. In der Statistik, ich habe mal nachgesehen, sieht man das komischerweise gar nicht so sehr, weil immer wieder auch neue dazukamen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das auch noch in der Zeit war, als wir dieses Haus hier kauften und umgebaut haben, die Finanzierung stand ja auch auf den Leuten, die dafür waren, dann kann man sich vorstellen, dass die Sorgen nicht gering waren und das Gebet auch dafür intensiviert wurde und ganz kräftig. Wer betet, muss gewärtig sein, dass Gott manchmal antwortet auf andere Art, als wir uns das wünschen.
Danke auch euch. Ich denke, das sind jetzt auch mal Facetten des Gemeindelebens, die zeigen, dass Gott auch durch schwierige Zeiten hindurchtragen kann und das hier mit der FEG Dortmund auch getan hat. Ich freue mich da sehr drüber und ich bin mir sicher, dass wir auch daran einfach erkennen können, dass es diesen Gott gibt, dass er für die Gemeinde da ist und auch in uns ganz persönlich. Und vielleicht unterbrechen wir unsere Interviewrunde an der Stelle jetzt hier und singen ein weiteres Lied, nämlich das Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Ich denke, davon haben wir gerade gehört. Setzen wir fort, jetzt mit einer etwas größeren Gruppe. Ich möchte Vogts und Hermanns nach vorne bitten. Ich glaube, auch ihr habt eigentlich alle Epochen der Stühle mitbekommen, richtig?
Und das ist unser Küchenstuhl!
Möchtet ihr was trinken? Die sind noch nicht benutzt. Möchtet ihr auch was trinken?
Nehmen wir jetzt das hier.
Ich weiß es nicht. Möchtest du was trinken?
Hille?
Raimund? Raimund?
Ja, gerne.
Ja. Genau, wir müssen das mit dem Mikro jetzt irgendwie ein bisschen koordinieren. Ist ein bisschen schwieriger.
Ihr schafft das.
Hille und Raimund. Als ihr hier in die FEG kamt, hattet ihr ein Anliegen. Oder viele wahrscheinlich, aber eins war euer besonderes Anliegen. Erzählt doch mal davon.
Ja, ein besonderes Anliegen. Wir haben erstmal ein besonderes Erlebnis gehabt, sage ich vielleicht mal. Wir kamen hier also in die Freie Evangelische Gemeinde und haben gemerkt, dass wir eigentlich völlig ausgetrocknet hier angekommen sind. Wir haben hier einen Gottesdienst erlebt, nach längerer Zeit, wo wir ganz persönlich von Gott angesprochen wurden. Und das hatten wir eine ganze Zeit lang nicht erlebt und wir waren so dankbar und wir wussten dann sofort, hier sind wir zu Hause.
Also konkret, wir waren immer aktiv, so in EC und Gemeinde, aber durch Umzug und so, haben wir nicht sofort das Richtige gefunden. Und meine erste Begegnung hier in der Gemeinde war eine Predigt von Julius Zurmühl, der davon predigte, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ich trauerte noch sehr der Zeit in Münster hinterher, als ich auch so das Gefühl hatte, eingebunden zu sein, von Gott gebraucht zu werden. Und mir fehlte das, weil ich weiß, ich kann geistlich nur wachsen, wenn ich auch mitarbeite mit Gott und mit anderen Leuten. Und ich trauerte dem noch nach, also schaute zurück und wusste nicht, ich wollte so gerne mitarbeiten. Aber uns hat ja keiner angesprochen.
Ihr wart damals junge Familie und davon gab es in der Gemeinde ganz viele oder wenige oder hat sich das entwickelt?
Also wir waren ja keine junge Familie. Bei uns kam es ein bisschen später mit den Kindern. Deswegen haben wir auch noch ganz bewusst dieses Gebet, von dem Helmut vorhin sprach, miterlebt. Und wir hatten auch den Eindruck, wir waren da noch mit beteiligt. Und das war so wirklich ein ganz konkretes erstes Anliegen, würde ich fast sagen, für junge Familien zu beten. Zumal wir ja auch relativ schnell dann so in den Kindergottesdienst mit eingestiegen sind. Da war uns das noch besonders am Herzen. Und ich habe einfach mal nachgeguckt, wer so, ich glaube Ende 86 ging das aus unserer Sicht jetzt los, bis 88 so in die Gemeinde gekommen sind. Das sind also Namen, die wir immer noch gut kennen, denke ich mal. Das sind Gerstorfs, Turner, Curtius, Kühls, Moos, Roswitha war neulich nochmal zu Besuch hier, Ziegenbruch und Dustmann. Und dann ging es natürlich weiter, 89 und so weiter, mit jungen Familien. Aber so die ersten jungen Familien mit Kindern, das waren so die genannten Personen. Aus der Gemeindeliste entnommen. Ja. Also das war ein ganz konkretes, blitzschnelle Gebetserhörung, kann man fast sagen, die wir damals erlebt haben. Das war sehr beeindruckend.
Also wir selber hatten wir hinterher auch erfahren, sind eine Gebetserhörung gewesen, weil die Kindergottesdienstarbeit damals keinen Leiter hatte in dem Sinne, durch das, was Helmut vorhin erwähnt hatte. Mir ist das alles wieder so hochgekommen. Hat es sich ergeben, dass Julius Zurmühl selber die kommissarische Leitung hatte vom Kindergottesdienst und dass das also so ein Stückchen ja Route. Und es waren 2 bis 11 Kinder da laut Liste. Ich habe höchstens 10 kennengelernt von denen. Und Julius hatte uns dann ganz schnell als Leiter gesehen und ich kann im Nachhinein sagen, Gott macht aus Mist Gold. Er hatte uns schneller als Leiter gesehen, als andere das dann wissen konnten und es war alles ein bisschen bröckelig, aber auf die Weise sind wir dann Kindergottesdienstleiter geworden.
Yay. Die beiden Gruppenräume hatten übrigens damals tolle Namen. Der eine hieß Keller und der andere hieß Küche.
Wow. Ja.
Der Keller war ein echter Kinderraum, aber die Küche war so ein Notbehelf sozusagen. Also mehr brauchten wir auch nicht.
Hört sich ja klasse an. Aber ja, ihr seid dann ja vor 26 Jahren in die Kinderarbeit eingestiegen. Stimmt das? Ja, ne? Also an alle Kinder, die jetzt noch hier sind, Kindergottesdienst ohne Hille. Unvorstellbar, glaube ich. 26 Jahre schon ist sie dabei und macht das aber, ja. Aber Hille, erzähl doch mal, wie hat sich das so entwickelt insgesamt mit der Sonntagsschule, mit dem Kindergottesdienst?
Also ich hatte das Gefühl, dass so in der Gemeinde auch so ein Bedürfnis danach war, dass die Kinderarbeit wächst, und das, was Helmut auch schon erwähnt hatte, dass darum gebetet wurde. Sicher war auch vorher eine gute Kinderarbeit, ich habe vieles davon gehört. Das möchte ich nicht einfach wegdenken. Aber was Raimund eben sagte, die Familien, die dann kamen, die hatten ja auch Kinder und das wuchs recht schnell. Es nannte sich also Sonntagsschule und wir haben so gespürt, dass in der Gemeindeleitung vom Pastor, von den Ältesten, aber auch von der Gemeinde, wir einen ganz großen Rückhalt hatten. Wir hatten ein Großelternpaar adoptiert, beziehungsweise die uns als Kindergottesdienst uns zu begleiten, wie Großeltern auch eine Familie mit Kindern begleiten. Das war das Ehepaar Walter und Lilly Freudewald. Und ich habe mich so gefreut, Lilly Freudewald sitzt heute hier. Und ich kann mich noch so gut an Walter Freudewald als Ältesten erinnern, der immer seine Zigarre rauchte und aber auch dann immer fragte, wie geht's euch denn in der Kinderarbeit? Wir beten für euch. Und das hat ganz großen Schub gegeben. Ja, und aus dem Kindergottesdienst, der dann so groß wurde, dass der auch ein Teil des Grundes des Wegzugs wurde, dass wir hierhin kamen, wurde dann eben, die wurde dann so groß, diese Sonntagsschularbeit. Wir hatten dann am Schluss, bevor wir es veränderten, hatten wir 4 Gruppen, altersgetrennt, aber geschlechtsgemischt. Und die Gruppen waren so groß, dass man wirklich hätte Profis einstellen müssen. Ich denke mal so an eine Gruppe von Ruth Dustmann, die hatte 23 Kinder, also eine Klassengröße in ihrer Gruppe. Und die 1,5 Stunden lang alleine betreuen, ich weiß nicht, wie lange man sowas durchhält, auf die Weise weiter Kindergottesdienst zu machen. Ja, und dann hatten wir schon 99, wir waren mindestens eine der ersten, wenn nicht sogar Gerd Mosner, der damals Jugendreferent und Kinderreferent war, sagte, wir wären die erste Gemeinde gewesen, die nach dem Promised Land Modell und nach der Vision von Promised Land umgestellt hatte. Was bedeutete gabenorientiertes Arbeiten? Keiner soll überfordert werden. Jeder soll das einbringen in der Kürze der Zeit oder in der Zeit und in den Möglichkeiten, die er hat im Kindergottesdienst. Das zieht natürlich mehr Mitarbeiter. Aber auch da haben wir einen enormen Rückhalt der Gemeinde gemerkt. Und vor allem Manfred Hahn, der das verstanden hat, dass Kinder nicht so riesige Gruppen brauchen. Keiner von uns sitzt gerne in einem riesigen Hauskreis mit 23 Leuten. Da kann sich keiner öffnen und Kinder schon erst recht nicht. Und wir haben da gespürt, wie die alle dahinter standen, dass viele gute Leute in die Kinderarbeit gehen. Julius Zumühl hatte, bevor er wegging, so eine Art Testament hinterlassen. Er hatte mich extra in ein Gespräch, zu einem Gespräch gebeten, hat gesagt, investiert da. Steckt da eure ganze Liebe rein in die Kinder. Er hatte, das war damals, hatte so angefangen, dass man so Statistiken über Gemeinden führt und dass man so Sachen überlegt, so wie entwickeln sich Gemeinden und darüber auch Doktorarbeiten schreibt. Und dann hatte er eine Statistik gelesen, dass die allermeisten Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn annehmen, in ihrer Kinder- und Jugendzeit Berührung damit hatten und deshalb die Investition da. Gut. Soweit.
Dankeschön. Das können wir sicherlich alle so unterstreichen. So ist es. Ihr hattet, Jürgen und Angelika, auch ein ganz besonderes Anliegen. Vielleicht du noch mehr. Das war der Lobpreis, möchte ich mal ganz pauschal sagen. Vielleicht sagst du mal dazu was.
Ja, ich wundere mich jedes Mal und bin jedes Mal erstaunt und eigentlich auch recht glücklich, wenn wir hier stehen, so wie jetzt am Sonntag. Und wenn ich Anbetung einfach hier wahrnehme in der Gemeinde, dann ist es schon recht entspannt und ich habe so das Empfinden, es gehört einfach dazu. Und es führt wirklich auch dahin, dass wir wirklich Gott einfach danken für die Dinge, die wir eigentlich erlebt haben. Das war natürlich nicht immer so, das war auch nicht mein spezielles Anliegen am Anfang, sondern das war eigentlich ein Anliegen, das auch Julius Zumühl mitbrachte. Und ich weiß, es war in dem Jahr, als die Esther Neufeld hier in Deutschland war und im Lehreraustausch, war das 85 oder war das 86? 86. Mit ihr hatte Julius Zumühl begonnen, hat gesagt, Mensch, du kannst gut singen, du kannst auch Gitarre spielen und ich wünsche mir einfach, dass hier in der Gemeinde einfach ein Stück Anbetung gemacht wird. Ich weiß, Anbetung war ein Teil einfach dieser Erneuerungsbewegung, die in den 80er Jahren war, kam auch aus dieser charismatischen Szene, hatte auch mit vielen charismatischen Dingen zu tun und war von daher einfach in unseren evangelikalen Kreisen leicht verpönt. Und die Anfänge waren eher einfach und waren auch mit sehr viel Skepsis verbunden. Das muss man einfach sehen. Und wir haben dann Esther kennengelernt, über Freunde, weil wir hatten für uns in diesem Zeitraum einfach nochmal so eine Grundsatzentscheidung, wo wir überlegt haben, aus der Gemeinde auszutreten und haben dann aber auch gemerkt, nee, es geht nicht nur um Gemeinde, sondern es geht eigentlich um unseren Glauben, hatten dann uns einfach nochmal fest für Jesus entschieden und haben einfach sowas erlebt, so als ich zum Beispiel als Gemeindekind, was es heißt, angekommen zu sein. Und dann kamen wir über Freunde, die uns dann da begleitet haben, mit denen wir Kontakt hatten, kamen wir mit Esther Neufeld in Verbindung und sie stellte dann fest, dass ich auch Gitarre spielen konnte. Und dann hieß es umwegen, ach Mensch Jürgen, kannst du nicht mitmachen? Und dann habe ich gesagt, nee, aber da vorne stehe ich nicht. Also wenn ich hier vorne, es gab in dem Saal so eine kleine Chorecke, wenn ich dann da in der Chorecke sitzen darf und meine Gitarre spielen kann, dann ist das okay, aber mehr auch nicht. Und irgendwann war dann dieses Jahr zu Ende und Esther ging zurück Und dann sprach mich Julius an und fragte einfach, ob ich mir vorstellen könnte, die Anbetung zu übernehmen. Und ich habe dann damals gesagt, ne Julius, also ich kann mich gerne in die Ecke setzen, Gitarre spielen, da wo mich keiner sieht, aber dass ich mich da vorne hinstelle und auch noch was sage, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und so kam dann die ganze Sache eigentlich ins Rollen, aber er meinte einfach, ich sollte den Mut haben, das zu machen. Und für mich war das einfach schon eine Gebetserhöhung, überhaupt stehen zu können in der Gemeinde, überhaupt auch Lieder in der Gemeinde auch ein bisschen vorbereiten zu können. Und ich weiß einfach, das war schon am Anfang eine recht harte Zeit, weil es hagelte eine Menge Kritik. Es gab eine Menge Leute, die diese modernen, neuen Lieder, die auch oft so gefühlig waren, auch teilweise recht einfache Texte hatten, wollten sie nicht gerne eintauschen, zum Beispiel gegen Paul Gerhardt oder gegen Terstegen oder so, und sagten, das ist doch alles flach und wo führt das eigentlich hin? Und was mich also aber trotzdem bewegt hat, und das war immer Julius auch ein Anliegen, Julius Zurmühl, er sagte einfach, Anbetung ist auch was Einfaches, ist etwas, wo alle mitgehen können. Und es kamen Leute einfach in unsere Gemeinde, die einfach auch Hintergrund hatten in diesem Bereich der Anbetung und bei denen man auch feststellte, die haben einfach auch ein Herz für Jesus und sie drücken das auch ein bisschen in dieser modernen Musik auch aus. Und von daher etablierte sich langsam, aber sachte, das war aber ein Prozess, der sicherlich über Jahre ging, diese Anbetung in der Gemeinde. Und ich bin heute jetzt einfach sehr froh und sehr glücklich darüber, dass Anbetung einfach diesen Raum hat, den sie jetzt hat. Und einfach eine Selbstverständlichkeit für uns ist. Und auch wenn wir so einen Tag feiern, dass es nicht darum geht, wir feiern uns, sondern es geht darum, wie ist Jesus mit uns unterwegs gewesen. Und auch in diesem Rahmen, im Rahmen der Anbetung, denke ich, haben wir das recht deutlich erlebt.
Angelika. Junge Gemeinde, sag da doch mal was zu.
Ja, Esther ist schon erwähnt worden. Mit Esther sind wir auch mit Jesusleuten in Kontakt gekommen, die da mit Studenten auch mit in die Gemeinde kamen in der Arnstraße. Und dann haben wir auch noch Daniel und Casey Ehmann kennengelernt. Und dadurch, dass wir einfach neu angefangen haben, hatten wir auch mehr das Bedürfnis, mit Leuten Austausch mit Gebet, was auch Julius ja auch sehr geprägt hat. Und zwar uns auch ein Anliegen, auch Anbetung. Und dann fingen wir in kleinen Gruppen an, einfach in einer kleinen Gruppe an, dann auch zu beten. Und es war einfach ein Anliegen von uns, weil wir vorher gar nicht mehr so drin waren in der Gemeinde. Ich weiß, dass Leute für uns gebetet haben in der Gemeinde und Gott hat das dann auch so kommen lassen. Und ich sag mal, unser Gefäß war leer und wir waren einfach so übervoll, dass wir einfach dann auch alles so mitgemacht haben, was so kam, Kindergottesdienst und dann haben wir uns mit mehreren zusammengetan, dann entstand die junge Gemeinde sozusagen, die hat aber dann auch erst Daniel und Casey geführt, die haben wir dann übernommen, weil sie dann auch, glaube ich, wieder wegging und nach Amerika, ich weiß es nicht mehr so genau, oder zu den Jesusleuten zogen, hatten aber noch so mit denen Kontakt und der Kreis wurde dann immer größer, wir hatten einfach so eine offene Art, wir ließen uns einfach leiten vom Heiligen Geist in Bibelstellen und Text für diesen Abend, der dann alle zwei Wochen, glaube ich, samstags stattfand, was eigentlich ein Opfer auch bedeutete für uns, so ein Wochenende abzugeben einfach. Aber Gott hat uns einfach so in diese Leidenschaft geführt, einfach das auch machen zu wollen. Und aus diesem Kreis, das waren manchmal so 15 Leute in unserem kleinen Wohnzimmer, das wir dann ganz ausgeräumt haben. Und dann kam ja nachher auch noch Rolf Züris mit dazu und Martin Kater, die nachher ja auch ihre Berufung gekriegt haben. Und da wissen wir einfach noch so die ganzen intensiven Gebete dazu. Ja, jetzt musst du mal weiterziehen.
Also junge Gemeinde war schon ein Kreis, der ja viel Einfluss auf die Entwicklung der Gemeinde hatte. Das kann man so sagen.
Also junge Gemeinde war so ein Kreis, eigentlich so ein Kreis junger Erwachsener oder junger Studenten damals. Viele von uns aus dem Kreis studierten und wir hatten ganz vieles gemeinsam. Und ich fand diesen Kreis recht faszinierend, weil er sehr intensiv war. Wir hatten sehr viel Anteil so aneinander. Das lag sicherlich daran, dass wir ein bisschen auf einer Linie waren. Ich weiß, er fing an bei Frank und Ruth Dustmann. Das war so das erste Mal, da waren so die ersten Anfänge. Ihr wart auch gerade neu in die Gemeinde gekommen. Ihr hattet auch so einen Hintergrund, einfach so ein Stückchen, ein bisschen was Charismatisches mitbekommen. Und ihr suchtet auch einen Kreis, der so ein bisschen für diese Dinge offen waren. Und ich denke, das war dieser Kreis einfach auch, wo man einfach auch sagte, wir gehen auch offen damit um, dass wir füreinander beten, auch dass wir erleben, dass Gott uns führt und dass Gott vielleicht auch einzelnen Leuten einen Eindruck gibt für bestimmte Situationen. Auch das hat es gegeben in der damaligen Zeit. Und es war recht intensiv. Es war so ein Stück weit, dass wir so Erfahrungen machten. Wir waren alle so auf einer Linie und jeder hatte irgendwas gerade vielleicht erlebt, vielleicht eine Woche vorher, wo ein anderer dann nachher, wenn wir uns dann trafen, saß und mit einmal feststellte, Mensch, ich brauche da irgendwas. Und irgendjemand anders hatte eine Erfahrung gemacht, die dann einfach da hineinpasste und dem anderen dann Mut machte oder dem anderen helfen konnte. Und das ist für mich sehr beeindruckend einfach dabei geblieben. Wir haben einfach sehr stark uns sehr viel einfach darüber unterhalten, was wir mit Jesus erlebt haben. Und das war schon recht beeindruckend. Es war eine Faszination da. Sicherlich ein bisschen auch so, dass wir beeinflusst waren. Zum Beispiel, es gab so Agape-Gottesdienste in Dortmund, die damals wie MGJL, die Jesus-Leute letztendlich machten. Und wo es einfach auch von der Art des Gottesdienstes uns einfach sehr stark bewegte. Das heißt, es war Begeisterung für Jesus da und das sprang einfach über. Das nahmen wir mit und das wirkte sich auch auf unseren Kreis aus und das hat uns doch sehr geprägt, muss ich sagen.
Darf ich jetzt noch mal was Kritisches dazu sagen? Also ich denke, diese Phase war aber auch nicht immer ganz einfach für uns als Gemeinde. Es gab dann so wirklich so Streitigkeiten, zum Beispiel, wie verhalten wir uns eigentlich in der Anbetungszeit? Ja, dann standen plötzlich Leute spontan auf in der Anbetungszeit und ich konnte nichts mehr sehen. Ja, oder irgendwelche Leute hoben die Hände und ich habe gedacht, muss ich das jetzt auch? Also es war eine Phase, wo so eine gewisse Verunsicherung da war. Aber ich denke, es ist ganz toll, dass Gott es da durchgeführt hat und dass er uns vor allen Dingen dahin geführt hat, einander kennenzulernen, zu vertrauen und in der Andersartigkeit stehen zu lassen. Und ich denke, das war eine totale Bereicherung für unsere Gemeinde, für mein persönliches Glaubensleben auch, der ich eher so ein bisschen nüchterner, naturwissenschaftlicher vielleicht geprägt bin, einfach mal zu lernen. Hier kann ich lernen von Menschen, die wirklich auf Gottes ganz aktuelles Handeln vertrauen, dass das wirklich geht, dass Gott wirklich aktuell in unserem Leben Wunder tun kann. Und das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung hier in der Gemeinde. Auch durch Menschen, die bewusst so gesagt haben, uns ist der Geist Gottes und sein Wirken wichtig. Ja.
Gottes Wirken über 100 Jahre. Jetzt könnten wir hier einen Schluss machen. Schön wäre es, wenn du noch einen kurzen Überblick geben würdest, was so mit dem Einzug hier nach Körne begonnen hat, was dann so sich noch entwickelt hat bis heute. Wenn du das vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen könntest.
Kurz zusammenfassen, gut. Also ich denke, nachdem wir hier im neuen Gemeindehaus waren, war es ja erstmal so ein kleiner Schock, dass plötzlich es gar nicht so voll waren, wie wir das gehofft hatten. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es gab so eine gewisse Krise in dieser Phase, aber wir brauchten wirklich die Kinderräume. Und die Kinderarbeit ist sehr stark gewachsen und ich denke, wir haben dann wirklich relativ kurz doch nach diesem Umzug auch erlebt, dass Gott großes Wachstum geschenkt hat. Wir haben gar nicht immer den Eindruck gehabt, dass wir das groß verdient hätten. Ja, er hat es wirklich geschenkt, dass viele Menschen hier in die Gemeinde gekommen sind. Und wir haben ja wirklich erlebt, zwischen der Einweihung hier von unserem Gemeindehaus in Körne und diesem neuen Saal, das sind 10 Jahre, hat sich die Anzahl der Gemeindemitglieder verdoppelt. Ja, und das haben wir wirklich einfach als ein Geschenk Gottes so erlebt. Wir haben natürlich auch erlebt, dass es schön ist, wenn eine Gemeinde sich öffnet. Also so dieses neue Haus war für uns auch eine Möglichkeit, uns zu öffnen. Wir haben auch versucht, bewusst uns auf Gäste ein Stück weit einzustellen. Im Kindergottesdienst hat Hille das auch schon erklärt. Ich denke, das waren Elemente. Wir haben auch eben diese Offenheit füreinander versucht zu üben. Das hat vielleicht auch mit dazu beigetragen. Aber wir haben es einfach auch als Wunder erlebt, dass Gott dieses Wachstum geschenkt hat.
Gott tut Wunder. 100 Jahre lang hier in der FEG. Ich denke, wir haben einen kleinen Überblick. Bitte?
Ich möchte ganz kurz auch noch was sagen. Die Frau Vogt steht nämlich auch hier. Das war eigentlich jetzt nicht so geplant, dass sie mit nach vorne kommt. Aber eine Berechtigung hier zu stehen haben sie auf jeden Fall, weil sie auch ganz, ganz viele, viele Jahre hier ja in der Gemeinde sind.
Ich gehöre seit 1950 zu dieser Gemeinde.
Das ist ja ist schon ganz, ganz lange.
Und habe dann hin und wieder auch geholfen. Aber als Julius kam, das war 86, war ich in Rente gegangen, da hat er mich gebeten, die Seniorenarbeit anzufangen. Wir waren nur ein paar Leute. Und dann sage ich, das kann ich nicht. Da sagt er, ich helfe dir. Und dann waren wir etliche Leute und ich habe dann mit Hilfe in einigen Jahren mit Esther Knappersbusch, mit Lieb Freudewald, mit Lydia, mit Edith Kuliga die Arbeit angefangen, erst als Bibelgesprächsstunde und später haben wir es mit Buchbesprechung und anschließend immer eine Andacht von Julius, später mit Herrn Hahn. Also hat alles reibungslos geklappt, über Jahre hinweg. Vor allen Dingen war uns eine große Hilfe auch das Ehepaar Brakau, möchte ich noch mal erwähnen, weil sich unsere Männer gut verstanden haben und wir haben da als Paare viel in der Praxis gearbeitet. Aber es hat uns Freude gemacht.
Dankeschön, auch für den kurzen Bericht.
Ja. Wir könnten jetzt erstmal.
Und ihr dürft euch wieder setzen.
Ja, wir kommen jetzt so langsam zum Schluss dieser Veranstaltung. Noch einmal möchte ich einfach meiner Freude den Ausdruck verleihen, dass all dies, von dem wir hier gehört haben, was ja nur ein kleiner Ausschnitt, ein kleiner Blick war auf alles, was insgesamt passiert ist hier, ja, dass wir das alles unserem Gott zu verdanken haben, der uns wirklich wahrlich liebt, wahre Liebe für uns hat, für die wir insgesamt dankbar sein können. Wir gehen mit dem Ende dieser Festveranstaltung auch eigentlich dem Ende der gesamten 100-Jahr-Feier entgegen und deswegen möchte ich es nicht versäumen, nicht noch einmal nur an den Dank, den wir Gott gegenüber haben, zu erinnern, sondern ich möchte auch, und das ganz besonders, ganz ausdrücklich allen den Mitarbeitern danken, die überhaupt diese 100-Jahr-Feier möglich gemacht haben. Das wäre so in der Form sonst nicht möglich gewesen. Ich denke, alle, die daran jetzt teilgenommen haben, wissen oder können sich vielleicht ein Stück weit vorstellen, was das für eine immense Arbeit und ein immenser Aufwand war. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, und ich denke, diesen Dank, den wir Gott gegenüber haben und auch den Mitarbeitern gegenüber haben, können wir zum Abschluss dieser Veranstaltung einerseits in einem Segenslied gleich nochmal zum Ausdruck bringen und andererseits in einem kurzen Gebet, das ich jetzt nochmal sprechen möchte. Und vielleicht stehen alle dazu auf. Lieber Vater im Himmel, wir haben 100 Jahre wahre Liebe Revue passieren lassen. Wir haben uns daran erinnert, was du über 100 Jahre hinweg mit dieser Gemeinde hier getan hast, was du an ihr getan hast, durch sie gewirkt hast, was du an einzelnen Menschen getan hast und mit diesen Menschen wiederum an andere Menschen hast geschehen lassen. Dank sei dir dafür und Ehre und Preis. Du bist ein großer Gott, der das alles möglich gemacht hat. Danke für diese Veranstaltung, danke auch für alle Mitarbeiter, die teilgenommen haben, die sich hier eingebracht haben, die all diese Festlichkeiten überhaupt erst möglich gemacht haben. Segne sie für ihren Dienst, den sie getan haben. Danke, dass du uns als Gemeinde und jeden Einzelnen von uns von Herzen wahrlich liebst. Amen. Wir singen zum Schluss und bleiben, denke ich, dazu stehen, das Segenslied, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. allen einen guten Nachhauseweg.
God in my living, there in my breathing, God in my waking, God in my sleeping, God in my resting, there in my working, God in my thinking, God in my speaking. Be my everything, be my everything, be my everything.